Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Na, waren Sie gestern Abend auch dabei bei einem der letzten Lagerfeuer im deutschen Fernsehen, dem Tatort im Ersten? Den schauen Woche für Woche zwar noch immer Millionen Menschen, aber einige auch nicht mehr. Und das einzig und alleine, weil sie ihn nicht mehr verstehen. Akustisch, Stichwort schlechte Tonqualität. Was sich aber bald ändern soll. Ein Thema heute in Medias Res. Außerdem die Situation für Journalistinnen und Journalisten in den USA, die für Lokalzeitungen arbeiten. Also für einen Markt, der einmal riesig war, vielfältig und wirtschaftlich stark, doch der von dieser Größe in den vergangenen Jahrzehnten viel eingebüßt hat und nun auch noch mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpft. Vorher sprechen wir aber noch über ein Unternehmen, das angetreten ist, die Vertreter alter, klassischer Medien, wie es Lokalzeitungen sind, zu unterstützen oder sogar zu retten. Ausgerechnet das Unternehmen, das wie kein anderes für die Digitalisierung der Welt steht. Google. Das war mal die kleine, sympathische Suchmaschine aus den Anfangstagen des Internets. Damals. Google, längst ist das ein Großkonzern, der in vielen Bereichen mitmischt, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, zum Beispiel im Journalismus. Vor wenigen Wochen hat das Unternehmen ein neues Projekt angekündigt, den News Showcase, eine Kooperation, die Verlagen weltweit Millionen einbringen soll. Wir haben darüber berichtet. Eine Zusammenarbeit, die Google heute Abend auf den Münchner Medientagen, einem der größten Branchentreffen, vorstellen wird. Ingo Dachwitz, Sie haben sich für die Otto-Brenner-Stiftung und den Deutschen Gewerkschaftsbund mit Googles Medienengagement auseinandergesetzt. Ihre Studie ist heute erschienen. Wäre das nicht auch ein Thema für die Medientage gewesen, dort vorzustellen?
Ja, das ist ganz sicherlich, wäre das auch ein Thema gewesen. Google selbst ist auch einer der Sponsoren der Medientage München. In unserer Studie geht es ja um das grundsätzliche Verhältnis zwischen den Medien und Google, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der großen Scheckbuchdiplomatie, die Google in den letzten 7 Jahren betrieben hat in Europa und inzwischen auch weltweit. Mehr als 200 Millionen Euro, die Google ausgegeben hat, verschenkt hat letztendlich an Verlage, europäische
genau,
Verlage.
Genau, Sie schreiben in Ihrer Studie 200 Millionen. Sie sagen, es wurde an europäische Medien gezahlt. Sie schreiben verschenkt. Erklären Sie kurz, warum? Warum wurde dieses Geld verschenkt, wie Sie schreiben? Was hat es genau damit auf sich?
Ja, das hängt sehr davon ab, wen man fragt. Google selbst sagt, das ist ein Engagement für das Nachrichtenökosystem, von dem Google als Suchmaschine ja selbst ein Teil ist. Google hat im Rahmen einer News Initiative, Digital News Initiative, die es ab 2015 gab und davor in den Jahren ab 2013 in Frankreich mit einem Medienfonds Geld an Medien ausgeschüttet, damit diese dort Innovationsprojekte machen können, Technologieentwicklungsprojekte. Also in Frankreich sind zwischen ab 2013 60 Millionen Euro von Google ausgezahlt worden und europaweit dann ab 2015 nochmal 140 Millionen Euro für Innovationsprojekte. Und die große Frage ist eben genau, was steckt dahinter? Unsere Studie zeigt, dass viele in der Branche, mit denen wir gesprochen haben, das klar als eine PR-Initiative wahrnehmen. Es geht darum, Kontaktpflege zu machen, Scheckbuchdiplomatie im großen Stil, wie wir es nennen. Also die Beziehungen, die angespannten Beziehungen zwischen Google und den Medien ein bisschen zu verbessern.
In Ihrer Studie, auch in der Pressemitteilung zur Studie, ist auch die Rede von Transparenz. Wie offen sprechen denn die Beteiligten, Google und die Medienunternehmen, über ihr beidseitiges Verhältnis?
Es ist bekannt, dass es das gibt und es ist auch transparent, wer Geld genommen hat. Das ist klar. Allerdings veröffentlicht Google selber nur so grobe Größenordnungen, wer wie viel Geld bekommen hat. Also bis zu 50.000 Euro, bis zu 300.000 Euro, bis zu 1 Million Euro für ein Projekt jeweils. Und wir haben versucht, da Transparenz reinzubringen, indem wir genaue Zahlen kommen. Das ist uns aber für die meisten Medien nicht gelungen. Also es gibt einige, die durchaus transparent damit umgehen. Der Spiegel beispielsweise hat sehr transparent gemacht, dass sie 1,5 Millionen Euro gut bekommen haben von Google für 2 Innovationsprojekte. Viele in der Branche allerdings machen das nicht transparent, wollen auch auf Nachfrage nicht verraten, wie viel Geld sie genommen haben.
Aber muss man nicht erst einmal auch festhalten, dass das okay ist, wenn Verlage Geld nehmen von Google? Das wurde ja auch lange verlangt. Ein Sprecher von Google hat heute auch gegenüber EPD Medien auf ihre Studie angesprochen, erklärt, man kann nicht auf der einen Seite laufend fordern, dass wir mehr tun sollen, aber sich dann beklagen, wenn wir etwas tun.
Ja, also die Auseinandersetzung um die Beteiligung der Verlage an Googles Werbeeinnahmen, Stichwort Leistungsschutzrecht, ist natürlich der Hintergrund in der europäischen Debatte der letzten 10 Jahre, vor dem das Ganze passiert ist. Die Verlage haben immer eingefordert, dass Google sie beteiligt am Werbekuchen. Also dann, wenn Google selbst Geld damit verdient, die Inhalte der Verlage zu zeigen, bei Google News beispielsweise, dann müssen sie etwas abgeben. Und Google, ja, hat jetzt eben die News Initiative und auch den davorlaufenden Fonds so als eine Art Trostpflaster, also so einen Trostpreis erstmal gehabt. Von daher ist es überhaupt nicht das Gleiche wie jetzt eine faire, auf Lizenzen basierte Ausgleichszahlung an der Stelle. Und grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, stellen sich eigentlich 2 Fragen für die Verlage. Also das erste ist, viele GesprächspartnerInnen haben uns gesagt, sie hätten die Innovationsprojekte der letzten Jahre nicht machen können, wenn Google ihnen nicht das Geld dafür gegeben hätte. Also begibt sich die Branche da nicht zu stark in eine Abhängigkeit, auch aus verlegerischer Sicht einfach, wenn man selbst nicht mehr die Innovationskraft aufbringen kann und es dafür eben einen Konzern braucht, über den man sonst berichtet. Und also natürlich die andere große
Google
Frage ist,
Google hilft auch in Deutschland, technische Entwicklungen voranzutreiben.
Ja, das ist so, genau. Aber was ist mit der journalistischen Unabhängigkeit? Das ist sozusagen die nächste Frage. Mehrere GesprächspartnerInnen berichten uns eben von Sorge vor Selbstzensur, die dadurch korrumpierender Nähe, die dadurch entsteht, dass das Medium, für das man arbeitet, für das man schreibt, Gelder von Google nimmt und ja, das mehr und mehr zum Branchenstandard wird. Also es ist eigentlich so ein Förderinstrument, mit dem immer mehr und mehr geplant wird, das in der Branche immer weniger hinterfragt wird.
Ganz kurz noch, wo fängt es denn an, aus Ihrer Sicht schwierig zu werden? Die Sender des Deutschlandradios, also auch der Deutschlandfunk beispielsweise, haben in der Vergangenheit an Workshops teilgenommen, also an kurzen Einheiten, in denen Google über seine Suchwerkzeuge informiert hat. Ist das schon ein Problem?
Sich erstmal mit digitalen Werkzeugen auseinanderzusetzen, auch denen, die Google anbietet, ist natürlich sinnvoll. Ich würde aber sagen, wenn das umsonst passiert, wenn Google da umsonst JournalistInnen schult, ist das ein Problem, so wie es eben stattfindet. Und die große Frage ist eben die einerseits der Transparenz. Der Pressekodex sagt schon, der Anschein einer unlauteren Einflussnahme durch Geschenke muss vermieden werden. Und ich denke, daran sollten sich die Medien halten an der Stelle.
Ingo Dachwitz, Co-Autor der neuen Studie Medienmäzen Google, wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt. Vielen Dank, Herr Dachwitz.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Ausgerechnet Facebook, das wird sicher die eine oder der andere gedacht haben. Gedacht bei dieser Meldung vom Wochenende. Denn Facebook hat Forscherinnen und Forschern der New York University gedroht, weil diese Daten gesammelt haben. Also etwas getan haben, was sonst quasi zum Kerngeschäft von Facebook gehört. Das Problem aus Sicht des Konzerns, die Wissenschaftler wollen untersuchen, wie politische Akteure Wahlwerbegelder bei Facebook investieren und welche Wählerinnen sie ansprechen. Akteure wie Joe Biden, der Donald Trump als US-Präsident folgen will und deshalb Werbevideos wie dieses verbreitet.
We're all in this together. We'll fight this together. And together will emerge from this stronger than we were before we began. I'm Joe Biden and I approve this message.
Stronger than before, stärker als vorher, also als vor der Corona-Krise mit ihm, Joe Biden. Das ist die Botschaft, mit der der Kandidat der Demokraten die Präsidentschaftswahl in gut einer Woche für sich entscheiden will. Doch wie erreichen Videos wie dieses ihr gewünschtes Publikum? Auf Facebook können Werbekunden ihre Anzeigen gezielt nach bestimmten Kategorien zuschneiden. Kategorien, die über Ethnie, Alter, Geschlecht und politische Überzeugung sogar noch hinausgehen. Um herauszufinden, wie das genau funktioniert, setzen die New Yorker Forscher auf ein Plug-in-Programm für Chrome und Firefox-Browser, das von rund 6.500 Freiwilligen genutzt wird. Warum? Nur so könne man verstehen, wie Facebook als möglicher Kanal für Desinformation oder Manipulation genutzt werden kann, so die Forscher. Facebook sieht damit jedoch seine Regeln verletzt und droht mit rechtlichen Schritten. Und wir bleiben in den USA. Dass es den Lokalzeitungen dort nicht gut geht, ist nichts Neues. Doch die Corona-Pandemie hat nicht nur in anderen Branchen Millionen Arbeitsplätze vernichtet, sie hat auch viele Zeitungen zusätzlich getroffen. Im ganzen Land werden wurden wegen ihr Angestellte in unbezahlten Urlaub geschickt. Ihr Gehalt wurde gekürzt oder ihnen wurde gleich gekündigt. Über 60 Redaktionen mussten wegen der Pandemie bereits komplett schließen. Die verbleibenden Journalisten versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. In einer Zeit, in der gerade lokaler Journalismus so wichtig ist wie lange nicht.
Vom Honolulu Star Advertiser in Hawaii bis zum Miami Herald in Florida gibt es fast keine Lokalzeitung, die nicht vom massiven Einbruch des Anzeigengeschäfts betroffen wäre. Und fast keine kam ohne Einsparungen beim Personal aus. Henry Gendrow ist einer von tausenden Journalistinnen und Journalisten im ganzen Land, die wegen Corona für eine Zeit lang auf ihr Gehalt verzichten mussten. Immerhin hat er noch seinen Job als Wissenschaftsreporter bei der Roanoke Times in Virginia. Die Verleger haben auf ihr Budget geschaut und gesagt, wir können doch einfach unsere Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub schicken. Das hieß zum Beispiel auch, dass unser Gesundheitsreporter dann für 2 Wochen nicht arbeiten konnte, mitten in einer Pandemie, in der Menschen doch angewiesen sind auf die lokalen Nachrichten über die Gesundheitsversorgung. Ich sag mal, ideal war das nicht.
Not ideal, if I can just put it that way.
Kristen Hare sammelt für das Poynter Institute Daten darüber, welche Einschnitte es seit März bei den Lokalzeitungen gegeben hat. An manchen Tagen komme sie kaum hinterher, sagt sie.
I start almost every day with Tipps in my inbox.
Ich beginne eigentlich jeden Tag damit, in meinem Postfach die Nachrichten von entlassenen Journalisten zu lesen. Sie wollen, dass die Menschen wissen, was da gerade passiert. Es gibt Journalisten, die im unbezahlten Urlaub waren und zurückkamen zur Arbeit, nur um dann entlassen zu werden. Sie sorgen sich um die Menschen in ihrem Ort und wollen gern für sie berichten. Es ist einfach fürchterlich. Auch überregionale Zeitungen, Radio- und Fernsehsender spüren die Auswirkungen der Krise, doch für die Lokalzeitungen seien sie besonders schlimm, sagt Kristen Hare.
You could consider them patients with pre-existing conditions.
Sie sind im Grunde wie Patienten mit Vorerkrankungen. Es ging ihnen schon vor Corona schlecht. Sie haben versucht, den Übergang in die digitale Welt zu schaffen. Aber dann kam die Pandemie, die das lokale Anzeigengeschäft eine Zeit lang im Prinzip lahmgelegt hat. Und so gibt es nach wie vor Entlassungen und Gehaltskürzungen. Und das Schlimmste ist, glaube ich, die hohe Zahl der Schließungen. Einige Lokalzeitungen haben seit März finanzielle Hilfen im Rahmen des staatlichen Paycheck Protection Program bekommen, mit denen sie ihre Reporter zunächst weiterbezahlen konnten. Zeitungen, die zu großen Konzernen gehören, waren davon allerdings ausgenommen. Sogar die Journalistengewerkschaft, die News Guild, kämpft mittlerweile mit dem Projekt Save the News für weitere staatliche Unterstützung. Ein ungewöhnlicher Schritt, denn eigentlich pochen Zeitungen in den USA sehr auf ihre Unabhängigkeit und staatliche Hilfen sind verpönt. Die Pandemie sei allerdings ein Ereignis, das im Zweifel zum Aussterben der ganzen Branche führen könne. Daher seien ungewöhnliche Maßnahmen nötig, sagt News Guild-Präsident John Schloss.
We've made some successes, but the current climate.
Wir haben einige Erfolge erzielt, aber das politische Klima in den USA ist im Moment so, dass die Politik sich nicht auf weitere Hilfen einigen kann. Wir wollen, dass auch Zeitungen, die zu großen Konzernen gehören, von der finanziellen Unterstützung profitieren können. Es ist wirklich frustrierend, dass die Konzerne und die Regierung nicht genug tun, um einen so wichtigen Pfeiler der Demokratie zu unterstützen. Und auch Journalisten selbst sammeln Spenden für ihre bedürftigen Kollegen, so wie Henry Gendrow von der Roanoke Times. Er hat das Projekt Virginia is for Journalists gegründet. Fünf andere Reporter und ich, wir hatten diese Idee, einen Hilfsfonds für Virginia zu gründen, um Journalisten durch diese Zeit zu helfen. Das sind eigentlich keine guten Nachrichten. Also, dass individuelle Journalisten durch einen Spendenaufruf Geld für ihre Kollegen sammeln, dass wir auf die Großzügigkeit fremder Menschen angewiesen sind, die Lokaljournalismus unterstützen wollen. Eigentlich sollten wir das nicht machen müssen. Im April haben sie begonnen mit ihrer Kampagne. Was eigentlich als Überbrückung für wenige Wochen gedacht war, ist mittlerweile zu einem Langzeitprojekt geworden. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Der Niedergang der Lokalzeitungen in den USA, ein Beitrag von Sinje Stadtlich war das. So, und jetzt hören Sie bitte mal kurz ganz genau hin.
Wenn Judith Schieder dem Spuk wirklich ein Ende machen wollte. Wie? Hatte Max Dienens deshalb zu viel Geld bei sich? Wurde erpresst?
Und jetzt das Gleiche nochmal.
Wenn Judith Schieder dem Spuk wirklich ein Ende machen wollte. Wie? Hatte Max Dienens deshalb zu viel Geld bei sich? Wurde erpresst?
Und, haben Sie einen Unterschied gehört? Dieser Ausschnitt aus einem Dortmunder Tatort ist Teil eines Sprachverständlichkeitstests, den der WDR aktuell im Netz anbietet. Die User können eine Technik ausprobieren, die Dialoge im Fernsehen besser verständlich machen soll. Was es damit auf sich hat, hat sich Annika Witzel angehört, mit Unterstützung ihrer Familie.
Meine Oma Käthe ist 91 und noch ziemlich fit für ihr Alter. Trotzdem hat sie beim Fernsehen manchmal leichte Probleme.
Der Dialog ist leider manchmal nicht gut zu verstehen. Also der Hintergrund, der muss sich sehr zurückhalten. Manchmal ist es für ältere Leute ein bisschen schwierig.
Dass es nicht nur ihr so geht, belegen Zuschriften, die beim WDR eingegangen sind. Alles wird mit Musik untermalt, da braucht man Nerven wie Drahtseile. Oder es ist mir schon oft aufgefallen, dass die Musik sehr laut ist. Die Sprachdialoge sind aber sehr leise und kaum zu verstehen. Bis hin zu, man schaltet ab, weil man der Handlung nicht mehr folgen kann. Auf diese Beschwerden hat der WDR jetzt reagiert, mit einer Technologie namens Dialog Plus.
Der Dialog Plus Ton, der soll dem Zuschauer dabei unterstützen, die Sprache wieder vom Hintergrund besser trennen zu können.
Erklärt Alfred Riedel aus dem zuständigen Projektteam für bessere Sprachverständlichkeit beim WDR.
Es gibt inzwischen Techniken, die Sprache sozusagen zu extrahieren aus dem Tongemisch. Wir heben diese Sprache ein bisschen an und senken den Hintergrund ein bisschen ab.
Die Idee? Eine anwählbare Extratonspur auf dem Fernseher. In Zukunft soll das WDR-Publikum also nicht nur zwischen Normal- und Audiodeskription wechseln können, sondern eben auch zu Dialog Plus. Für die Entwicklung des Angebots hat sich der WDR mit dem Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen zusammengetan. Hier wird die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, trainiert. Christian Simon ist Tonmeister und wissenschaftlicher Mitarbeiter und arbeitet mit dem System.
Das wird darauf trainiert, dass es in einer vorhandenen Tonmischung den Dialog und alles, was halt nicht Dialog ist, automatisch separiert. Aber wir machen nicht nur das, dass wir den Dialog anheben, weil an vielen Stellen in Filmen ist ja gar kein Dialog und da wollen wir eigentlich keine Veränderung haben, sondern wir machen das dynamisch. Das heißt, meistens wird der Hintergrund nur dann abgesenkt, wenn auch wirklich Dialog da ist.
Bevor der WDR Dialog Plus aber final anbietet, können die Zuschauenden die neue Technik testen. Seit Ende September ist ein 4-minütiges Video freigeschaltet. Zu sehen sind Ausschnitte aus einer Naturdoku, einer Sportsendung und einem Dortmunder Tatort. Beim Anschauen des Clips können die Testpersonen zwischen normalem Ton und Dialog Plus wechseln. Im Anschluss ist ein Fragebogen auszufüllen. Ich mache den Test mit Oma Käthe am Laptop. Sie schaut den Clip, während ich zwischen den Tonspuren wechsle.
Wir haben dann gefragt, plötzlich komme ich nicht mehr klar. Wie ist das, wenn man einer Hummel klar macht, dass sie eigentlich gar nicht fliegen kann?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine deutliche Verbesserung gehört, wenn man da hin und her schaltet. Du?
Keine deutliche Verbesserung. Alles immer gleich, wie die erste, die zweite. Ist ein bisschen wenig von der Sache. Man könnte da ein bisschen mehr da rausholen.
Ein eher ernüchterndes Ergebnis, das Alfred Riedel vom WDR allerdings nicht überrascht.
Ich höre auch keinen sehr großen Unterschied. Ich kann dieses Verfahren jetzt nicht, sage ich mal, überreizen, indem ich jetzt den Unterschied zwischen Sprache und Hintergrund zu groß wähle. Dann gibt es bisher auch durchaus andere Störungen, die den ganzen positiven Effekt wieder auch ein bisschen relativieren. Das ist also alles etwas ein Kompromiss und wir versuchen da eine gute Lösung zu finden.
Bisher haben über 1700 Probanden mitgemacht. 80% von ihnen sagen, dass sie die Möglichkeit gut finden, einen solchen Extraton auszuwählen. Die bisherigen Rückmeldungen zur Qualität schwanken dagegen sehr, sagt Christian Simon vom Fraunhofer IIS.
Von Leuten, die das überhaupt nicht gut finden und die auch finden, dass der Ton sich da nicht mehr gut anhört, bis zu Leuten, die sagen, ich speise mir das über Bluetooth in mein Cochlea-Implantat ein und habe einen Unterschied ganz klar gehört. Ja, also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, was wir aber auch erwartet haben.
Bis die Dialog Plus Tonspur auf die Endgeräte kommt, könne es noch eine ganze Weile dauern, weil die Technik noch in der Entwicklung sei, sagt der WDR. Denkbar sei die Technik natürlich zukünftig für alle ARD-Programme. Man dürfe allerdings nicht erwarten, dass Dialog Plus alle Probleme im Sprachverständnis löst. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer des WDR beschweren sich beispielsweise auch über Schauspieler mit, Zitat, Till Schweiger-Syndrom, also Nuscheln. Und das kann selbst die Dialog Plus Intelligenz bisher nicht ändern.
Wenn Sie sich einen eigenen Eindruck verschaffen wollen, noch bis Ende Oktober, also knapp eine Woche, finden Sie den Test online bei wdr.de.
Was ich mir wünsche, ist, dass vielmehr das passiert, was wir heute gemacht haben, nämlich dass Herr Kramp da ist, der in Berlin demonstriert hat, einer von vielen, aber der einfach offen mal über seine Dinge gesprochen hat, und ich habe nicht den Eindruck, Herr Kramp, dass wir jetzt so extrem weit auseinander liegen. Und dieses dialogische Element ist total wichtig in Zeiten, wo oft einfach nur polarisiert wird.
Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar war das, zum Dialog, den wir suchen mit Ihnen und in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Das war ein Ausschnitt vom vergangenen Freitag, als es um die Corona-Berichterstattung ging, seitdem nachzuhören in der DLF-Audiothek-App. Wenn auch Sie Anmerkungen zu anderen Medienthemen haben, schicken Sie sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Johannes Maria Fischer und ich arbeite und schreibe und recherchiere für die Esslinger Zeitung. Neben der täglichen ausführlichen Corona-Berichterstattung haben wir heute eine sehr spannende Geschichte aus den Tiefen der DDR-Geschichte. Im Sommer sollten im Kreis Esslingen Honeckers Orden und auch ein Schwert von Saddam Hussein versteigert werden. Und was Honeckers Besitztümer betrifft, da hob die Bundesrepublik Einspruch. Den hat sie jetzt zurückgezogen. Die Bundesrepublik hat keinen Anspruch auf den Besitz von diesen Orden. Unter diesen Orden sind auch zwei Stars, wenn man so will. Held der DDR aus purem Gold, wurde nur 17 Mal verliehen, und Held der Sowjetunion. Das ist unsere Top-Story für den morgigen Tag.
Auf die Spuren des europäischen Traums macht sich gleich der Büchermarkt mit dem niederländischen Journalisten Gerd Mark und seinem neuesten Buch. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.